SWR 2 Leben.
Vor 32 Jahren havarierte das ukrainische Atomkraftwerk in Tschernobyl und verseuchte halb Europa. Die große Sperrzone rund um das Kernkraftwerk, fast doppelt so groß wie das Saarland, existiert noch immer. Doch tausende Menschen gehen dort mittlerweile einer Arbeit nach und bauen an einer neuen Schutzhülle für den Reaktorblock Nummer 4. Andere sind für immer zurückgekehrt, überwiegend alte Frauen, die dort von dem leben, was sie selbst anbauen. Josefa zum Beispiel. Unsere Autorin Merle Hilbk hat sie vor Jahren in der Sperrzone besucht. Und jetzt möchte sie wieder hinfahren und wissen, wie es ihr geht. Es wird eine Reise mit Hindernissen.
Они молоды, но не студенты, ни океа не знают, ни ленты. В суши-барах они не бывают, и в соляриях не загорают.
У них нет дорогой гарнитуры.
Das ganze Leben haben wir auf dem Land gearbeitet, unserem Boden. Und wir haben uns entschieden, unserem Staat zu helfen. Weshalb?
Далеко от больших городов, там, где нет дорогих бутиков.
Fernab von den großen Städten, dort, wo es keine teuren Boutiquen gibt. Dort leben andere Leute, von denen man nicht singt. Sie kommen weder in Fernsehsoaps vor, noch im sogenannten Qualitätsfernsehen. Über sie schreibt auch das Internet nichts. Man fragt sich, ob sie überhaupt existieren.
Plötzlich war da diese Stimme von Josefa, ein Geist aus der Vergangenheit, der zu mir sprach, als ich meine alte belarussische SIM-Card in einem ausgedienten Handy wiederfand, das ich auf eBay versteigern wollte. Die Stimme von Josefa, der Bäuerin aus der Tschernobyl-Sperrzone, der ich vor ein paar Jahren versprochen hatte, sie wieder zu besuchen. Jetzt hatte ich Zeit und wollte es endlich wahrmachen. Doch keiner meiner Kollegen war bereit mitzufahren. Denn Josefas Dorf liegt nicht nur in der Zone, sondern zu allem Übel auch noch in Belarus. Und darüber heißt es in den deutschen Zeitungen, dass es die letzte Diktatur Europas sei. Also tat ich, was man eben so tut im digitalen Zeitalter, wenn man etwas nicht alleine machen will. Ich startete einen Aufruf auf Facebook. Reisebegleitung gesucht. Und deshalb sitze ich nun mit zwei Männern, von denen ich nicht viel mehr weiß, als sie auf Facebook von sich gepostet haben, in einem Opel, dem Auto des Ostens.
Меня зовут Соснин Андрей, мне 33 года, я фотограф-документалист. В Германию попал я 14 лет назад, ехал сюда с целью учебы. Mein Name ist Andrei Sosnin, ich bin 33 Jahre alt, ich bin Dokumentarfotograf. Geboren wurde ich in Russland und genauer zu sagen in Sibirien. Vor 14 Jahren bin ich nach Deutschland gekommen. Ich unterrichte Deutsch als Zweitsprache und beschäftige mich mit der Dokumentarfotografie. So ein Gleichgewicht im Berufsleben.
Mam na imię Vital, urodziłem się 34 lata temu na Białorusi. My name is Vital Voronow, 34 years old. I was born in Minsk, Belarus. Later my family moved to Poland. I studied English literature in the Czech Republic and taught it in the United States. Currently, I am working as a teacher and translator near Poznan.
Und ich.
Merle, 48, studierte Juristin und Schriftstellerin, geboren und aufgewachsen in Nordrhein-Westfalen. Dass mein Urgroßvater aus Russland vertrieben wurde, habe ich erst nach Ende des Kalten Krieges erfahren. Seitdem schreibe ich Bücher über Russlanddeutsche und erkunde die Länder der ehemaligen Sowjetunion.
Wir kommen aus Ländern, die derzeit nicht das beste Verhältnis zueinander haben. Eine ideale Voraussetzung für eine Fahrt durch ein Land, das ein miserables Image hat, das die letzte Bastion des Kommunismus in Europa sein soll. Ein Museum der Sowjetunion.
Es ist ein Land, das in seiner kommunistischen Vergangenheit festgefroren ist. Eine Nation von 10 Millionen Menschen, die seit 20 Jahren von ein und demselben Mann regiert wird. Belarus, persönliches Stammesfürstentum von Alexander Lukaschenko. Belarus war dem radioaktiven Niederschlag aus dem ukrainischen Reaktor massiv ausgesetzt. 70% des Fallouts regneten im benachbarten Belarus ab. Bei nahezu der Hälfte der Menschen in den kontaminierten Gebieten wurde Krebs diagnostiziert.
Präsident Alexander Lukaschenko of Belarus has said he doesn't have the resources to be a dictator.
Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko sagt, er habe nicht die Mittel, um Diktator zu sein, aber er hat zugegeben, ein autoritärer Führer zu sein.
Als ich das hörte, dachte ich, es ist besser, ein Diktator zu sein als schwul.
Ein Land, das sich nicht gerade beliebt gemacht hat in den letzten Jahren. Soeben haben wir seine Grenze passiert. Dahinter schlammige Wiesen. Eine endlose, neblig-trübe Ebene. Hoffentlich, sagt Andrei, der Russe, ist wenigstens der Alkohol billig. Und wir werden verwildert sein, wenn wir zurückkommen.
Turn right in 200 meters.
This country could be developed in a nice way.
Yeah.
Because infrastructure is all there.
Yeah.
It's not like building in the...
Etwa 1500 Kilometer werden wir in Vitals Opel zurücklegen. Die ersten fahren wir auf der E30, die von Brest an der polnischen Grenze quer durch Belarus Richtung ukrainische Grenze führt. Eine schnurgerade Piste, die besser ausgebaut ist als manche deutsche Bundesstraße. Die Tankstellen und Supermärkte an den Straßenrändern sehen aus wie in den USA. Und alle haben sie WLAN. Die Russland-Sanktionen des Westens seien für Belarus ein Segen, meint Vital. Die Waren würden hierher geschickt, neu verpackt und als Made in Belarus nach Russland exportiert. Seitdem habe sich die Infrastruktur so verbessert, dass er sein Land kaum wiedererkenne. Sein Land. Seitdem wir die Grenze passiert haben, ist er ein anderer Mensch. Selbst sein Gang hat sich verändert. Er läuft an den Zapfsäulen entlang wie ein Bär. Vital sagt, dass er gern schnell fährt und schon 3 Unfälle hatte. Na, das kann ja heiter werden. Und auch sonst gibt er sich seit dem Grenzübertritt wie ein Nastoyashi Mujik,
ein echter Kerl.
In Belarus ist es ein Kompliment. Mujiki wollen hier die meisten Männer sein. Genauso breitbeinig, wie sie gehen. Und so, wie sie reden. Knapp und cool wie Rocky Balboa. Die ganze Zeit machen die beiden Witze im Auto, während wir der Tschernobyl-Sperrzone entgegenrasen. Wodka haben wir nun auch an Bord. Der schütze den Körper vor Radioaktivität, sagt man hier.
Die Straße. Aus rotem Material. Vielleicht Granit. Granit? Er hat wohl Lukaschenko gemacht. Wohl die Straße zu seiner Dacia. Wir machen eine Reportage, die heißt Die Granitstraße. Granit.
Aber als an den Waldrändern die gelben Schilder mit dem Hinweis Achtung, radioaktive Gefahr auftauchen, werden die beiden schlagartig ernst. Und dann beginnt auch noch der Geigerzähler zu piepsen. Ein Sound, den sie offensichtlich noch nie zuvor gehört haben.
Not instantly, but
ach, Mujiki. Nein, letal sind solche Strahlenwerte nicht. Auf einem Transatlantikflug nimmt man etwa das 20-fache auf. Aber wie das so ist mit der Radioaktivität, man riecht nichts, hört nichts, sieht nichts. Das ist das Unheimliche, mit dem man umgehen muss. Fast jeder, der das erste Mal in die Tschernobyl-Zone fährt, bekommt Angst. Etwas, was Mujiki natürlich nicht zugeben will.
Where was
this? In Tschernobyl.
He was directly in the plant.
Wow. Wer sagt mir, dass der Geigerzähler richtig funktioniert? Hat André gefragt. Und Vital weist mich nach einer Pinkelpause an.
Schuhe putzen.
Und dann sind wir da. An unserem ersten Ziel. Dem Kreis Narowlia, in dem sich der belarussische Teil der Zone befindet. Der Tschernobyl-Sperrzone, die hier Zona Atschustenja genannt wird. Zone der Entfremdung. Die Zone. Das sind in Wirklichkeit mehrere, genauer gesagt ein Dutzend Sperrgebiete im Südosten von Belarus an der Grenze zur Ukraine, deren Zufahrten von Schlagbäumen blockiert sind, die aber überwindbare Hindernisse darstellen. Das heißt, die sich, als ich vor 5 Jahren hier war, mit Chuzpe und einer guten Karte umgehen ließen.
In dieser Zeit jetzt sechs Leute noch.
6 Menschen sind hier geblieben. Sie sagt mir, hier tut alles weh, weil ich in diesem Dorf war.
Sie hat gesagt, so geht unsere Kindheit zu Ende.
Ja. 2009 waren wir, meine Kollegin Olga und ich, über Waldwege und Wiesen zu den Dörfern gelangt, die nach dem GAU von Tschernobyl entsiedelt worden waren. Offiziell. Doch ein Teil der alten Bewohner kehrte zurück. So wie Josefa, die es in der Plattenbausiedlung, in die man sie einquartiert hatte, nicht aushielt. Sogar eine Telefonantenne hatten sie sich gebaut. Aber dann war der Empfang eines Tages tot. Und auch von Nazir hatte ich nichts mehr gehört. Nazir, der Bürgerkriegsflüchtling aus Tadschikistan, der nach einer mehrjährigen Flucht schließlich in der Sperrzone gelandet war. Der Tipp eines Landsmannes im UNO-Flüchtlingslager. Dort gäbe es leere Häuser, niemand schicke einen weg. Und man spreche dort Russisch, wie zu Hause in Tadschikistan, zu Sowjetzeiten, als, wie Nazir sagte, die Welt noch in Ordnung war. Und jetzt wollten wir sie besuchen. Josefa, ihren Mann und Nazir. Oder ihre Gräber. Denn auf den Friedhöfen in der Zone wird noch begraben. Aber wir kommen nicht hinein. Kurz hinter Narowlia steht ein Schlagbaum und dahinter ein Trupp Soldaten. Sie sind im Grenzschutzgebiet, drehen Sie sofort um, befehlen Sie. Und Vital dreht um.
And even the people in the border zone, they are pressed by the border zone guards to call if somebody comes suspicious.
Really?
They get kind of points for this.
Ah, really? No, it's true?
Yeah. People
die Soldaten, die hätten wohl mit dem Ukraine-Konflikt zu tun, sagt Vital. Und mit den Russen, die den Einmarsch angedroht hätten, wenn Belarus nicht mehr für das Rohöl zahle, das es teuer in den Westen weiterverkaufe. Und weil es die Visumspflicht für Touristen abschaffen will. Deswegen könnten wir jetzt nicht in die Zone. Es klingt, als ob Vital froh sei darüber. Genauso wie Andrei.
Nebolche Chodchitschtetei. Dir ist egal, wie gefährlich das ist. Du willst ja keine Kinder mehr.
Ich fasse es nicht. So einfach wollen sie aufgeben und fange an zu zanken. Da sagen die beiden, du bist im Westen groß geworden. Du hast nicht erlebt, was passiert, wenn man sich so einem Befehl widersetzt. Und wenn sie uns hier schnappen, dir würde wohl am wenigsten passieren. Du hast einen deutschen Pass. Und so entscheidet Vital, wir fahren in den Norden. Da gäbe es keine Strahlung. Da komme schließlich seine Familie her. Ja, da würden wir ein anderes Bild bekommen von seinem Land. Dieses Land, sagt er, wird seine Kultur wiederentdecken. Damit klar ist, wir sind nicht Russland und nicht Westeuropa. André sagt, ich bin Russe und die Bar da drüben sieht ziemlich russisch aus. Wie früher bei uns in Sibirien.
Gosodarstvenoi Café Tlamala Dioshi Rajona Jelska. Staatliches Café für die Jugend des Bezirks Jelsk.
Oh, Еще не одно.
А в такие моменты я счастлив. А то что?
The only moment
he's happy. Ich bin glücklich.
When he's drunk, so is he an alcoholic? Maybe.
Да не, почему вы все вот туда, вот ревниво, не ревниво, я бы не про другое, а вы мне про все секс, секс.
Sex is in the air.
Oi, es wird eine lange Nacht im staatlichen Jugendcafé. Und es gibt nur ein Sowjethotel mit 3 Bettzimmern, ohne Dusche.
I think I would like to sleep on the sofa by myself.
Huh?
2 betrunkene Männer.
On which sofa? In the hotel?
Yeah.
Hotel хочешь?
We'll see.
Na, пойдем. Zeit schon. Let's come together.
Am nächsten Morgen fahren wir über die neuen mit dem Embargo-Geld bezahlten Straßen nach Klubokoje. Dort steht das Haus von Vitals Großeltern. Ein Bauernhaus aus Holz, das er geerbt hat. Es stand lange leer. Letztes Jahr hat er es sonnengelb gestrichen. Das ist ein Bild zum Posten und die Facebook-Gemeinde kommentiert sofort: malerisch. Love it. Und beam me up, Scotty.
Die Strömung kommt vom Schmelzwasser, es treiben noch einzelne kleine Eisschollen auf dem Fluss. Alles ist überflutet, das Dorf ertrinkt halb im Schlamm. Der Ofen ist schwer anzuheizen, es gibt 2 Öfen im Haus. Geheizt wird mit Torf und angeheizt mit Holz, das nicht richtig getrocknet ist, weil alles ist feucht. Bis vor kurzem waren es noch minus 30 Grad. Das Dorf wirkt wie ausgestorben.
Do you want to warm your hands at least?
Oh,
you want to record?
Yeah, I want.
Okay.
Vital hat den Banja-Ofen einbauen lassen. Polnische Handarbeit, wie er sagt. Das Einzige, was hier neu ist. In der Banja verbringen wir ganze Nachmittage.
You are back to the roots, experiencing the basic needs.
Im Haus, in dem noch alles so aussieht wie zu Lebzeiten der Großeltern, ist es zu kalt. Die Fototapete mit dem Strand der Krim wälzt sich an den feuchten Wänden. Wir schwitzen, nackt, und trinken.
Krepkie napitki. Wodka i Balsam.
Hochprozentiges. Das trinkt man hier zu jeder Gelegenheit. Und es hilft. Gegen die Winterstarre des Landes, den bleiernen Himmel und die Melancholie, die sich schwer und kratzig wie eine Wolldecke auf die Seele legt. Als Kind hat Vital viel Zeit bei den Großeltern verbracht, die zu Kolchosbauern wurden, nachdem sie als Kulaken, als Großbauern verdächtigt worden waren und enteignet wurden. Danach hat der Großvater in der Roten Armee gegen die Deutschen gekämpft. Diese Gegend hier war Partisanenland, eine verwundete Region, die seine Eltern verließen, um, wie sie ihm erklärten, Karriere zu machen, etwas aufzubauen für die Familie. Ihren einzigen Sohn schickten sie auf ein Elite-Gymnasium in Polen und zum Masterstudium nach Amerika. Doch Vital spricht von einem Leben in diesem Dorf, diesem Haus in den Sümpfen. Ich weiß nicht warum, sagt er, aber er weiß, dass er eine Frau finden will, eine Frau aus der Stadt. Schön, mädchenhaft, unbeschädigt, die dieses Leben mit ihm teilt. 20 Jahre ist gut, sagt er. Mit 20 hat man noch nicht so viel Mist erlebt. Is not so spoiled, sagt er mit amerikanischem Akzent. Ein paar hat er schon mitgenommen, im Sommer. Models und Sängerinnen. Doch keine hat den Lackmustest bestanden. Die Schönheit hier zu sehen, nicht den Mangel.
And she was like teaching me how to behave in my country. And I said, don't do this, please. Say whatever you want, but don't teach me how to behave in my country.
Nicht das Land zu sehen, wie es ist, sondern wie es in seinen Zukunftsträumen aussieht. Belarus, erst seit 1991 ein unabhängiger Staat, dem er, das Organisationstalent, nun bei der Identitätsfindung helfen will. Sein erstes Gesellenstück ist ein Dudelsack-Festival, das er in der nächsten Kleinstadt organisieren möchte. Der Dudelsack sei Bestandteil der Volkskultur, sagt er, und postiert sich mit seinem am Bach hinter dem Haus. André hat sich spontan angeboten, ein YouTube-Video zu drehen, als Werbung für das Festival. Sein zweites Gesellenstück ist eine Initiative zur Förderung der belarussischen Sprache. In Gomel, der zweitgrößten Stadt des Landes, hat er darüber einen Vortrag gehalten, der nicht besonders gut besucht war. Es ist, als ob Vital sich das Land seiner Vorfahren zurückerobern wolle. Als ob er den Faden der Familiengeschichte, den die große Geschichte zerrissen hat, wieder zusammenzufügen versucht. So wie ich es in Russland versucht habe und André in Deutschland. Familienaufträge hat ein Psychologe das genannt. Einer spinnt den Faden weiter. Eine Gefühlserbschaft, eine innere Landkarte, die uns verbindet.
Wow. Okay.
Das Ende der Romantik. Es kommt, als wir schließlich wieder eine Zentralheizung haben und eine Toilette. 10 Tage später schon auf der Rückfahrt Richtung polnische Grenze. Vital hat uns in einem Hotel in einer Kleinstadt einquartiert, in der seine Verwandten leben. Radiatia, Radioaktivität, sagt er stolz, sei hier nie ein Thema gewesen. Und dann liegen wir im Bett und hören den Geigerzähler hektisch piepsen, den André aufgeregt fotografiert.
Es sieht so aus, als hätte er
konstant 350 jetzt die ganze Zeit.
Das Handtuch. Das Handtuch.
370. 400. 390.
Das Handtuch.
Ich will hier gar nicht übernachten, Mann. Was ist das, das? Das schwankt. Woran liegt es?
Keine Ahnung. Das ist verdammt. Ja, wir machen uns damit jetzt nicht verrückt. Man kann damit immerhin noch überleben.
Aber 585 hat er gezeigt.
Krass.
Minches Njajesch, Liuches Bisch, sagt eine Heilerin, die wir am nächsten Morgen in einem Dorf an der Grenze zu Polen besuchen. Wer weniger weiß, schläft besser. Hast du eigentlich was gepostet gestern? Fragt André, als wir im Stau an der Grenze stehen. Klar, sage ich. Für den Geigerzähler gestern gab's 200 Likes.
Wer weniger weiß, schläft besser. Ein Roadmovie aus Belarus, 32 Jahre nach Tschernobyl, von Merle Hilbk.